Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Der Handelsstreit mit den USA hängt seit langem wie eine dunkle Wolke über der deutschen Wirtschaft. Aktuell reist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier durch die USA, um für eine Einigung zu werben. Der Status? Es ist kompliziert. Und auch zwischen Frankreich und den USA bahnt sich Streit an. Der französische Senat hat heute trotz Widerstand aus dem Weißen Haus eine geplante Digitalsteuer verabschiedet. Bevor wir detaillierter über diese Handelskonflikte sprechen, schalten wir aber zuerst in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, gestern sorgte der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell für Aufregung, weil er sagte, die Fed sei vor dem Hintergrund der Handelsstreitigkeiten und auch der Konjunktur bereit, so wörtlich angemessen zu handeln. Anleger haben das als sicheres Zeichen gedeutet, dass die Fed Ende Juli den Leitzins senken will. Hält die Euphorie darüber bis heute an?
Also es geht so, würde ich sagen. Während die Aktienmarktindikatoren in den USA, S&P 500, Dow und Nasdaq gestern auf neue Rekordhöhen gestiegen sind, ist hier bei uns der DAX gestern schon so ein bisschen zurückgeblieben. Also nur innerhalb der Minuszone nach oben gestiegen. Und auch heute kommt beim Aktienmarkt keine Kauflaune auf. Das heißt, der deutsche Aktienindex steht im Moment bei 12.354 Punkten und damit 0,1% niedriger als gestern Abend. Das will ich jetzt erläutert bekommen von Gertrud Traut. Sie ist die Chef Volkswirtin von der Helabar, der Landesbank Hessen-Thüringen, sitzt gerade neben mir. Frau Traut, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen mit den Spekulationen, dass bald zum ersten Mal seit 10 Jahren der Leitzins in den USA wieder gesenkt wird?
Der Markt war schon davon ausgegangen, dass eine Zinssenkung angekündigt oder angedeutet würde. Und deswegen war das im Rahmen der Erwartungen. Die Marktteilnehmer fragen sich eher, gibt es einen kleinen Zinsschritt oder gibt es einen großen Zinsschritt? Also, dass die Zinsen gesenkt werden, ist eigentlich ziemlich sicher.
Das heißt, Jerome Powell und seine Kollegen von der amerikanischen Notenbank machen das, was der amerikanische Präsident Donald Trump will. Sind die eingeknickt?
Also die armen Kollegen können einem ein bisschen leid tun, weil tatsächlich Donald Trump die Notenbank instrumentalisiert. Er zettelt einen Handelskrieg an. Dieser Handelskrieg hat Auswirkungen auf das Wachstum in der Welt, in China, in Europa, in den USA, belastet die Landwirtschaft. Das ist auch ein Sektor, den er explizit genannt hat, der leidet. Und er muss jetzt den Ausputzer machen, weil tatsächlich die Konjunktur schwächer ist und nicht nur in Europa und in China. Da fand die Abschwächung schon im letzten Jahr statt. In den USA ist die Abschwächung seit diesem Jahr zu beobachten. Die Inflation hält sich in Grenzen. Und da kann er gar nichts anderes machen, als das zu konstatieren und zu sagen, okay, wenn keine Inflationsrisiken großen da sind, dann muss ich mit der Geldpolitik unterstützen.
Das heißt, Donald Trump braucht eigentlich gar kein Twitter, um Einfluss zu nehmen auf Jerome Powell. Seine unberechenbare Handelspolitik, seine Zölle, die zwingen die Geldpolitiker von der Federal Reserve dazu, etwas zu machen.
Genau das ist es. Er lässt jemand anders die Drecksarbeit machen für all das, was er anzettelt und macht dann auch die anderen verantwortlich. Ich hatte schon gesagt, Powell ist unfähig, die haben keine Ahnung. Und wenn die Konjunktur nicht läuft, dann ist nicht die Handelspolitik laut Trump schuld, sondern dann ist die Fed schuld. Und das macht er aus seiner Sicht und auch für die amerikanische Bevölkerung sehr geschickt.
Auf der anderen Seite hat Jerome Powell gestern im US-Parlament auch ziemlich deutlich gemacht, dass er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Er ist gefragt worden, würden Sie, wenn der Präsident anruft und Sie feuern würde, würden Sie gehen? Sagt er, nee, mache ich nicht. Und er sagt noch ein paar andere Sachen, nämlich, dass die Geldpolitik gar nicht so im Vordergrund stehen würde, dass die Wirtschafts- und Finanzpolitik sozusagen Vorrang hat. Und er verlangt auch, dass die Menschen im unteren Lohnbereich vor kurzem nicht so am Wirtschaftsaufschwung teilgehabt hätten und jetzt eben nicht vergessen werden sollten. Das sind doch auch klare Ansagen an die US-Regierung. Also so ein bisschen schon ein Ping-Pong-Spiel, wo Powell etwas zurückgibt.
Also tatsächlich gibt er den Ball zurück. Ich erinnere an die Steuerreform und die Ausgabenpolitik im letzten Jahr von Donald Trump. Ich nenne das gerne das Family and Friends Programm. Da haben die oberen 10.000 profitiert und die unteren Lohngruppen nicht. Die Bevölkerung hat es nicht so gemerkt. Also man hat ihn trotzdem für seine expansive Fiskalpolitik gelobt. Aber ich finde es gut, dass er dieses Thema anspricht und die Verantwortung dafür auch zurückgibt an Trump. Weil Trump würde es ansonsten auch wieder an die Notenbank geben und sagen, du bist halt schuld. dass die Leute nichts im Geldbeutel haben und kümmere dich auch noch darum. Und ich mache halt nur was für meine Family and Friends.
Gertrud Traut, Chefvolkswirtin bei der Landesbank Hessen-Thüringen, der Helaba. Herzlichen Dank.
Ja, Herr Busen, dann würde ich sagen, schauen wir doch noch mal auf den deutschen Markt. Die Aktie des Medizintechnikherstellers Fresenius hat gut zugelegt und auch das hat mit Trump zu tun. Wie genau?
Ja, Fresenius Medical Care, die Tochter des Fresenius-Konzerns, ist ein großer Dialysedienstleister, vor allem in den USA. Und die Trump-Regierung hat jetzt Maßnahmen auf den Weg gebracht, dass Patienten künftig eher zu Hause selbst die Dialyse machen können und sollen. Das ist billiger. Und in diesem Geschäft ist Fresenius Medical Care ganz groß drin. Deswegen die Aktien plus 2,5%. Der Mutterkonzern Fresenius plus 2%. Bei den DAX-Aktien heute auch wieder erwähnenswert die Deutsche Bank. Der Kurs ein bisschen niedriger als gestern Abend bei 6,50 Euro. Alte Vorwürfe, dass die Bank in den Skandal in Malaysia um den dortigen Staatsfonds 1MDB verwickelt sein soll, sind vom Wall Street Journal hochgekocht worden. Und das kommt natürlich jetzt für die Deutsche Bank ganz ungelegen.
Der Handelskonzern Metro könnte bald tschechisch werden. Der Milliardär Daniel Kretinsky will da investieren, hat Anlegern ein Übernahmeangebot vorgelegt. Was ist da los?
16 Euro je Stammaktie bietet Daniel Kretinsky. Und es ist nicht so ganz klar, ob das bei den Aktionären akzeptiert wird. Kretinsky will mindestens 67,5% der Metro-Stammaktien. Der Aktienkurs von Metro heute trotzdem deutlich unter 16 Euro. Sieht also nicht so aus, dass die Anleger euphorisch hier auf das Angebot setzen. Metro-Manager selbst und auch Aktionärsschützer, die haben bereits im Vorfeld des offiziellen Angebots gesagt, sie finden die Zahlen, die Kretinsky aufruft, zu niedrig.
Dann blicken wir auf kleinere Unternehmen. Wer fiel da auf?
Ja, Fielmann zum Beispiel, die Brillenkette, da gab es ganz gute Zahlen. Aber auch der Ausblick darauf, dass Fielmann Geld ausgeben will, investieren will ins Geschäft, das zieht den Aktienkurs nach unten. Und ganz deutlich im Minus heute die Aktie von zwei Maschinenbauern. Aumann minus 19%, Krones minus 18%. Dahinter stecken Warnungen, dass die Prognosen nicht gehalten werden können. Die beiden Unternehmen haben vorher sich noch ein bisschen zurückgehalten mit Informationen, wie das Geschäft läuft. Jetzt ist natürlich die Weltkonjunktur schlecht. Es war von den Maschinenbauern nichts Gutes zu erwarten. Aber jetzt noch mal eine ganz krasse Reaktion auf Seiten der Anleger.
Dann blicken wir noch auf Rente, Euro und Gold.
Bei den Festverzinslichen heute hat die Bundesbank die Umlaufrendite mit minus 0,33% berechnet. Etwas niedriger als gestern. Der Euro aktuell bei einem Dollar 12,71. Und Gold kostet heute deutlich mehr als gestern Mittag. 1.421,34 Dollar die Feinunze. Ein Plus von 33,44 Dollar.
Das war Konrad Busen aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Der Handelskonflikt mit den USA sorgt seit längerem für Verunsicherung bei deutschen Unternehmen, denn die von den USA geplanten Strafzölle gegen die Autoindustrie sind zwar für ein halbes Jahr aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist in dieser Woche in den USA unterwegs, wirbt dort vehement für Zusammenarbeit statt Konfrontation. Was er mit diesen Appellen bisher erreichen konnte, das berichtet Franka Welz.
Eines wird sehr schnell deutlich. Der Bundeswirtschaftsminister will 70 Jahre enger deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit nicht kampflos aufgeben. Seine Kernbotschaft ist so einfach wie eindringlich. Nie war der Zusammenhalt von Europäern und Amerikanern so wichtig wie heute. Denn die Herausforderungen, vor denen alle stehen, sind enorm, findet Peter Altmaier. Neben dem ökologischen Klimawandel sieht er auch einen wirtschaftlichen Klimawandel, sprich die Digitalisierung und die Folgen daraus für Arbeitsplätze in den bisher führenden Industrienationen. Niemand könne all diese Herausforderungen allein angehen, sagte der CDU-Politiker in seiner auf Englisch gehaltenen Rede vor dem German Marshall Fund in Washington.
We are simply not strong.
Wir sind ganz einfach nicht stark genug. Das gilt für alle Länder der Welt, China, die USA, natürlich für Europa und noch klarer für Deutschland. Altmaier geht es um nicht weniger als den Erhalt der wirtschaftlichen Grundlage von Gesellschaften und des Planeten. Er ist in Washington, um die Wogen zu glätten, mahnt aber auch, dass das schwierig werden könnte, wenn die Amerikaner an ihrem Konfrontationskurs festhalten. In den vergangenen Jahren sei es zu einer Reihe von Missverständnissen gekommen. Eine Reihe von Irrtümern, sogar Meinungsverschiedenheiten sind aufgetaucht. Deshalb ist es wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu diskutieren, was unsere Prioritäten sind, ob wir eine gemeinsame Vision haben, ob wir eine gemeinsame Vision erreichen können bei den weltweit herausforderndsten Problemen und speziell in unserer Beziehung. Es geht Altmaier offenkundig um ein klares Bekenntnis beider Seiten zum transatlantischen Verhältnis, um Kooperation anstelle von Konflikt. Dadurch könnten viele Fragezeichen gelöst werden. Auch eine Verständigung in Handelsfragen zwischen Europa und den USA sei möglich. Die Europäische Union favorisiere ein Industriehandelsabkommen und sei auch bereit, über eine regulatorische Zusammenarbeit zu sprechen oder die gegenseitige Anerkennung von Produktzertifikaten, speziell mit Blick auf Produkte aus den USA. Alles eine Frage des politischen Willens, so Altmaier.
If there is a political will, we could come to a solution before the end of the year.
Wenn der politische Wille da sei, könne bis zum Jahresende eine Lösung gefunden werden. Vor dieser Rede hatte Altmaier US-Finanzminister Steven Mnuchin getroffen und sich danach betont optimistisch gegeben. Seit Juli habe sich der Konflikt nicht verschärft, das sei ein wichtiger Erfolg. Die Probleme würden nun eins nach dem anderen gelöst. Dass heutzutage Stillstand bzw. keine deutliche Verschlechterung schon als Erfolg verbucht wird, ist allerdings an sich schon bemerkenswert, wenn nicht sogar beunruhigend.
Die Beziehung zu den USA bleibt kompliziert, Franka Wels berichtete. Ein neuer Handelskonflikt bahnt sich derweil zwischen den USA und Frankreich an, denn Frankreich hat heute trotz harscher Kritik aus den USA eine geplante Digitalsteuer verabschiedet, mit der internationale Digitalkonzerne stärker zur Kasse gebeten werden sollen, also vor allem Google, Amazon, Facebook und Apple. Diese und andere Firmen müssen nun rückwirkend zum Januar 3% Steuern zahlen auf alle Umsätze, die sie mit Online-Werbung und dem Handel von Daten französischer Nutzer verdienen. Marcel Wagner dazu.
Die Besteuerung dieser Umsätze sei heute geringer als etwa die von Dienstleistungen oder anderen Produkten. Das sei gleichzeitig ungerecht und vollkommen ineffizient, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire vor der Abstimmung. Die Senatoren widersetzten sich mit dem Votum für die Steuer auch dem Druck aus den USA. US-Präsident Trump hatte angeordnet, die Steuer, die vor allem US-Unternehmen betrifft, zu prüfen und mit möglichen Sanktionen gedroht. Finanzminister Le Maire sagte dazu, Frankreich sei souverän und entscheide alleine über seine Steuerpolitik. Die USA sollten stattdessen an einer internationalen Lösung zur Besteuerung von Digitalunternehmen mitarbeiten. Frankreich hat angekündigt, die eigene Digitalsteuer umgehend zurückzunehmen, sollte eine gemeinsame Steuerlösung etwa im Rahmen der OECD gefunden werden.
Die Digitalsteuer in Frankreich könnte zum Streit mit den USA führen, Marcel Wagner. Das Bundeskartellamt hat die geplante Fusion des Entsorgungskonzerns Remondis mit dem Grüne-Punkt-Unternehmen DSD untersagt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Zur Begründung hieß es, ein solcher Zusammenschluss hätte zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen geführt. Es wären höhere Kosten für DSD-Wettbewerber, erhebliche Marktanteilsgewinne für die Firma und letztlich höhere Preise bei der Entsorgung von Verpackungen zu befürchten gewesen. Die Unternehmen können gegen den Beschluss noch vorgehen. Remondis ist das größte deutsche Entsorgungsunternehmen, DSD wiederum das größte duale System in Deutschland. Duale Systeme beauftragen Entsorgungsunternehmen. Der Plastikzusatzstoff Bisphenol A wird in der EU weiter als gefährlich eingestuft. Das hat das EU-Gericht entschieden. Die Substanz bleibe in der EU aufgrund ihrer reproduktionstoxischen Eigenschaften, also der Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit von Menschen, als besonders besorgniserregend eingestuft, so die Richter. Geklagt hatte der Branchenverband Plastics Europe. Bisphenol A ist in vielen Alltagsgegenständen enthalten, zum Beispiel in Plastikgeschirr, Konservendosen und Kassenbons. Aus Thermopapier. Die Inflation in Deutschland ist im Juni auf 1,6% gestiegen. Das Statistische Bundesamt bestätigte heute seine erste Schätzung. Haupttreiber der gestiegenen Teuerungsrate: rund 6% teurere Pauschalreisen. Die Preise für Energie stiegen hingegen langsamer als noch im Mai. Die Europäische Zentralbank sieht eine Inflationsrate von knapp 2% als ideal für die Konjunktur an.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane. Die Frage, wie unabhängig die Zentralbank ist, stellt sich derzeit nicht nur in den USA, sondern noch viel stärker in der Türkei. Dort hat nämlich Regierungschef Recep Erdogan den Chef der Notenbank ersetzt, weil dieser die Zinsen nicht senken wollte. Interessant ist vor diesem Hintergrund eine Debatte, die heute im Aufsichtsrat des VW-Konzerns geführt wird. Die Aufseher diskutieren nämlich darüber, ob VW bald in der Türkei eine neue Fabrik errichtet. Christian Buttgereit berichtet.
Auf der Suche nach dem Standort für ein neues VW-Werk seien noch zwei Kandidaten im Rennen, heißt es aus Unternehmenskreisen: Bulgarien und die Türkei. Dass eine Investition in der Türkei angesichts der Menschenrechtslage heikel ist, weiß man auch in Wolfsburg. Volkswagen selbst gibt sich zurückhaltend. Unter den Hauptkriterien für die Standortsuche tauchen die politischen Verhältnisse nicht auf. Stattdessen etwa die Verkehrsanbindung, staatliche Zuschüsse und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Hier setzt die Kritik von Adnan Cedarolo an. Er ist Präsident der linksgerichteten Metallgewerkschaft Birleşik Metal İş Sendikası in Istanbul.
Ein VW-Werk, das bedeutet mehrere tausend neue Arbeitsplätze. Wir haben aber auch Bedenken. Die Türkei ist ein schwieriges Pflaster für gewerkschaftliche Aktivitäten. Wir fordern deshalb unbedingt ein freiheitliches Klima für die Angestellten von Volkswagen.
Allein ein Satz wie dieser brachte dem Gewerkschafter einen erbosten Anruf seitens der Regierung ein. Wenn Tilo Pal, der Geschäftsführer der deutsch-türkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul, von der Türkei als idealem Standort für das VW-Werk spricht, meint er nicht nur den geringen Stundenlohn von umgerechnet etwa 2,50 Euro.
Es gibt ja hier eine sehr starke Zulieferindustrie, der Binnenmarkt ist groß und man hat eine sehr attraktive Nähe zu vielen anderen Absatzmärkten in der Region.
Laut Brancheninsidern soll die neue Fabrik in Manisa nahe Izmir gebaut werden und 2022 fertig sein. Rund 5000 Beschäftigte sollen dort Arbeit finden. Die Investitionen werden auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt. Welche Autotypen der VW-Familie dort produziert werden sollen, hänge davon ab, ob die Fabrik entweder in die Türkei oder nach Bulgarien komme, heißt es von VW. So oder so wäre eine VW-Fabrik ein großer Gewinn für die Türkei, meint Tilo Pal von der deutsch-türkischen Industrie- und Handelskammer.
Sie werden sicherlich für optimale Rahmenbedingungen sorgen, was Infrastruktur, was vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung angeht, weil sie wissen, dass das eine strategische Entscheidung ist, die einen Investitionsschub noch auslösen wird.
In Fachkreisen heißt es, die Regierung in Ankara sei bereit, die Investition mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu unterstützen. Ein Grundstück soll es auch schon geben. Für Präsident Erdogan wäre das VW-Werk zweifellos ein Imagegewinn. Auch oder gerade weil er politisch auf der anderen Seite steht, würde Gewerkschafter Cedarolu einen Zuschlag für die Türkei begrüßen.
Ob die Türkei wieder demokratischer wird, hängt nicht zuletzt von ihren internationalen Beziehungen ab. Neue Arbeitsplätze zu schaffen, die die türkische Wirtschaft ankurbeln, kommt vielleicht auch Erdogan ein wenig zugute. Es hilft aber vor allem der türkischen Bevölkerung.
So sieht man das in weiten Teilen der türkischen Opposition und sogar bei den niedersächsischen Grünen. Dort verweist man darauf, dass die Region, in der die Fabrik gebaut würde, eher Erdogan kritisch sei. Darüber hinaus könne VW, wie auch an anderen internationalen Standorten, durch soziale Projekte die Zivilgesellschaft stärken. Eine Entscheidung soll, wenn nicht heute, dann voraussichtlich im August fallen.
VW überlegt, eine neue Fabrik in der Türkei zu bauen, Christian Butkereit berichtete. Diskutiert wird bei der VW-Aufsichtsratssitzung heute auch über die Frage, ob man mit Ford beim Thema E-Mobilität zusammenarbeiten wird. E-Mobilität, das setzt im Moment die gesamte Branche unter Druck, auch Zulieferer. Und der Autozulieferer ZF versucht sich darauf vorzubereiten, indem man ein neuartiges Automatikgetriebe baut, das sowohl für konventionelle als auch für Hybridantriebe geeignet ist. Tonja Koch berichtet.
10.500 Pkw-Getriebe verlassen täglich das ZF-Werk in Saarbrücken. Das weltweit größte Werk des Automobilzulieferers bedient sämtliche Wünsche seiner Kunden. Man lege Wert auf technologische Offenheit. Dennoch sei nicht klar, welchen Weg die Automobilindustrie letztendlich einschlagen werde. Aber zumindest die nähere Zukunft gehöre der Hybridtechnik, ist der Saarbrücker Standortleiter Hermann Becker überzeugt.
Wir stehen hier in der Zukunft. Hier sehen wir im Moment noch die dritte Generation, aber die vierte, das wird die sein, die ab 2022 dann die Fabrik verlässt.
Der zweite milliardenschwere Auftrag nach BMW hat nun auch Fiat Chrysler beim neuen Automatikgetriebe zugegriffen, bestätige die Strategie des Getriebebauers und stärke den Standort mit seinen 9000 Beschäftigten, sagt Stefan von Schuckmann, Leiter Antriebstechnik im Konzern.
Für den Standort Saarbrücken ist dieser zweite Auftrag mit Fiat Chrysler ein wichtiger Meilenstein.
Geplant sind Investitionen von 800 Millionen Euro. Es zahle sich für das Unternehmen, aus, so von Schuckmann, nicht einseitig auf die Batterietechnik zu setzen, sondern einen klassischen Verbrennungsmotor mit einem Elektroantrieb zu verknüpfen. Die Vorteile der Plug-in-Hybrid-Technik lägen auf der Hand.
Mit dieser Technologie können Sie als Endkunde bis zu 100 Kilometer, wenn nicht auch sogar ein bisschen weiter, elektrisch fahren. Und mit dieser elektrischen Reichweite decken sie irgendwo zwischen 70% und 80% des regulären Fahrverhaltens eines Verbrauchers ab. Und wenn der Endkunde weiterfahren möchte, wenn er zum Beispiel im Urlaub fahren möchte, dann nutzt er eben nicht nur diese rein elektrische Reichweite von 100 Kilometern, sondern fährt dann in Kombination mit seinem Verbrennungsmotor eben weiter.
Nach Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurden bis Ende Juni 125.000 Anträge auf einen sogenannten Umweltbonus gestellt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren Anträge für Plug-in-Hybride. Mit der Prämie fördern der Bund und die Hersteller zu gleichen Teilen die Elektromobilität. Das Angebot gilt noch bis Dezember 2021, soll jedoch nach Plänen des Bundesfinanzministers bis 2030 verlängert werden. Die Technik sei in der Lage, ihren Beitrag dazu zu leisten, die CO2-Einsparpotenziale, die von den Automobilbauern erbracht werden müssten, zu erfüllen, sagt Stefan von Schuckmann.
Von der dritten Getriebegeneration in die vierte Getriebegeneration, dort sparen wir ca. 15 Gramm ein.
Gerechnet auf 100 Kilometer. Ob das Einsparpotenzial auch ausgeschöpft wird, hängt von der Leistungsfähigkeit der eingebauten Batterie und wesentlich vom Fahrverhalten der Autofahrer ab. Umweltschützer kritisieren in diesem Zusammenhang, dass Dienstwagen mit Hybridantrieb im Moment zumindest vielfach nur mit Sprit gefahren werden.
Wie man sich beim Autozulieferer ZF auf E-Mobilität einstellt, berichtete Tonia Koch. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Dort stoßen die Pläne der Bundesregierung zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land auf wenig Begeisterung. Dies gilt besonders für die Unterstützung überschuldeter Kommunen.
Länder und Kommunen haben den Bund wieder weich gekocht, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Bundesregierung hat sich überraschend bereit erklärt, Verantwortung für die in vielen Kommunen angehäuften alten Schulden zu übernehmen. Die Zusage ist zwar nicht beziffert und an Bedingungen geknüpft, doch ist der nächste Geldtransport Richtung Kommunen damit wohl unaufhaltsam angeschoben. Mit ihrer von den Wahlen im Osten beflügelten Hilfsbereitschaft beschädigt die Große Koalition abermals die föderale Finanzverfassung, nach der die Länder für ihre Kommunen einstehen müssen. Auch nach Ansicht der Börsenzeitung sind zunächst die Länder gefordert. Mehr noch als die Entlastung der Kommunen von alten Schulden ist eine Lösung für die Zukunft gefragt. Die Länder müssen das Finanzgebaren über die Kommunalaufsicht besser überwachen. Reicht die Finanzkraft der Kommune nicht, müssen sie diese angemessen ausstatten. Sie könnten ihnen vom Steueraufkommen weniger konjunkturabhängige Umsatzsteuerpunkte abtreten. Der Tagesspiegel aus Berlin urteilt: Das neue gesamtdeutsche Fördersystem ist, genauer betrachtet, ein weiterer Solidarpakt für die Ostländer mit ein paar Extrawürsten für westdeutsche Problemregionen wie das Ruhrgebiet. Und insgesamt wirkt das Paket wie ein Zusatzfinanzausgleich via Bundesetat. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die Oberkümmerin gern zu grob an die Dinge herangeht. Für das fein ziselierte Fördern und Anstiften bis in die Regionen und Kommunen hinein ist der Bund nicht gedacht und nicht gemacht. Lob bekommt dagegen die Bahn für ihre Absicht, Mitarbeiter künftig mit günstigen Wohnungen zu locken. Die Offensive komme zwar reichlich spät, meint die Süddeutsche Zeitung, dennoch, wenn die Bahn tatsächlich Baurechte für verbliebene Grundstücke erhält und neuen Wohnraum für Beschäftigte schafft, dann ginge sie endlich wieder mit gutem Beispiel voran. Denn wo ein Unternehmen kein teures Bauland kaufen muss, können tatsächlich günstige Wohnungen entstehen. Mittelständler, die noch eigene Wohnungen an ihre Beschäftigten vermieten können, oder kommunale Betriebe, die wieder vermehrt Mitarbeiterwohnungen bauen, sehen darin jedenfalls einen Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte in den Städten.
Damit endet unsere Wirtschaftspresseschau und auch die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Ute Meier. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.